Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, mit euch heute zusammen Gottesdienst feiern zu dürfen. Und ich würde einfach sagen, bevor wir starten, schließen wir kurz die Augen und ich würde gerne noch für diesen Gottesdienst beten. Jesus, wir danken dir, dass wir heute gemeinsam kommen dürfen, Herr. Egal, wo wir gerade sind, Herr, danke, dass wir in Einheit vor dir stehen dürfen. Und es ist so gut, wirklich von da aus deinem Wort hören zu dürfen, von dir lernen zu dürfen, Herr. Inspiriere uns, begegne uns, verändere heute unser Herz, Herr Jesus, verherrliche du dich. Wir erwarten dein Reden heute. Amen. Ja, Freunde, ich war vor einer Weile mit einem guten Freund von mir, den die meisten kennen, ja, Dr. Micha H. nenne ich ihn mal, ja, Dr. Micha H. Also er ist noch nicht Doktor, aber auf dem Weg dahin, ja, er durfte ich mit an die Uni an seinem Projekt mal reinschnuppern oder reinschauen, was er so macht, und er hat mir das nochmal durchgeschickt, ja, damit ich informiert bin. Wir waren an einem Raster-Elektronen-Mikroskop und haben an diesem Gerät mit Elektronen haben wir eine präparierte Wespe, die wurde mit so ganzem Gold überzogen, haben wir mit Elektronen befeuert, okay, beschossen. Das ist nicht wie ein normales Mikroskop, sondern eben so ein Spezialgerät, das schießt da rum und so. Ja, und dadurch kann man alles nochmal näher sehen und krasser sehen, und das Teil kostet so 1,5 Millionen, also ein richtig krasses Ding. Und dann schaust du dir diese Wespe an, du zoomst näher ran, und dann sind da so zum Beispiel am Auge so diese einzelnen Felder im Auge, und dann zoomst du weiter, dann machst du in jedem einzelnen Feld sind wieder kleine Felder, du zoomst noch näher ran, und wir haben so bis zum absoluten Maximum, was diese Maschine so hergibt, haben wir gezoomt, und wir haben gemerkt, hey, irgendwo geht's immer noch kleiner, ja, und haben uns dann drüber unterhalten, wie verrückt es eigentlich ist, wie krass es eigentlich ist, wie wenig wir eigentlich wissen, obwohl wir ja mit den modernsten Geräten, obwohl wir da irgendwo damit das anschauen können, trotzdem gibt es da irgendwo nochmal mehr, nochmal krasseres dahinter, nochmal kleineres oder auf der anderen Seite eben auch nochmal größeres, wenn wir unser Universum anschauen. Und das ist Wahnsinn, wie wenig wir eigentlich wissen. Ja. Ich will uns eine Geschichte erzählen, sie handelt von einem Mann, ich nenne ihn einfach mal Philipp. Und Philipp ist sehr reich. Und er weiß auch, wem er sein Reichtum zu verdanken hat, nämlich Gott, ja. Und er betet jeden Tag für seine Kinder, dass sie irgendwo in der Furcht Gottes leben, dass sie ihn kennen, dass sie mit ihm unterwegs sind und so. Und er hat da wirklich ein großes Anliegen, irgendwo Gott zu ehren. Und eines Tages, wir gehen mal in eine andere Sphäre, eines Tages trifft Gott sich mit seinen Engeln, und der Satan ist auch dabei, und sie reden über diesen Philipp, okay, und Gott sagt, hey, schau dir Philipp an, hey Philipp, was für ein Typ, was für ein Kerl, wie ehrlich der ist, wie gottesfürchtig der ist, wie gerecht der ist, hey, hast du den gesehen, ey, der Typ, das ist so richtig ein Hero, wer kommt an den ran? Und der Satan sagt, ja gut, naja, das kann man so sehen, aber es gibt ja auch eine andere Seite. Ich glaube ja, dass der das nur tut, weil bis jetzt immer alles in seinem Leben geklappt hat. Ja, der hat eine große Familie, der hat eine tolle Frau, der hat einen gut bezahlten Job, der hat Immobilien und viel Besitz, der Typ ist reich, ja. Und dazu kommt, dass alles in seinem Leben bisher funktioniert hat. Also natürlich ist der so unterwegs, gottesfürchtig, gerecht und so weiter. Aber ich sag dir, wenn er alles verlieren würde, sein Job plötzlich weg wäre, seine Kinder meinetwegen sterben würden, die Immobilien weg wären, hey, dann, wenn das passieren würde, ich kann dir sagen, dann würde er sich vom Glauben abwenden, sagt der Satan, ja. Dann würde er sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf Gott. Was ist das überhaupt für ein Gott, der sowas zulässt, und wo ist Gott denn jetzt und so weiter, okay, also er, nur weil es ihm gerade gut geht, deshalb ist er so gottesfürchtig. Wenn du ihm alles nehmen würdest, wäre es nicht mehr. Das ist mal dieses Argument, das ist eine biblische Geschichte, ja, dieses Argument ist eigentlich erstmal, finde ich, ein krasses Argument, wenn man das auf uns irgendwo überträgt, ja. So, es ist immer leicht, irgendwo von Gott zu reden und so weiter, solange alles im Leben läuft, und dankbar zu sein, ja. Aber der Teufel, der drückt auf so einen wunden Punkt, ja. Was ist, wenn das irgendwie alles wegbricht? Und Gott sagt dann, okay, Challenge accepted, du darfst diesem Philipp alles wegnehmen, ich wette, der Typ wird nicht umkippen. Ich wette, der wird am Glauben festhalten und dranbleiben. Okay, Philipp sitzt gerade in seinem Wohnzimmer, ist am Kaffee trinken und er bekommt einen Anruf. Sein Chef ruft an und sagt: Hey, sorry, wir haben uns entschieden, dir eine Kündigung zu geben. Wir haben da einen anderen, der deinen Job übernehmen wird. Philipp ist ziemlich down. Da kommt schon der zweite Anruf. Da ruft sein Immobilienmakler an und sagt: Hey, deine Immobilien wurden bei einem Erdbeben zerstört. Da ist nichts mehr übrig. So, er ist geschockt und er bekommt schon einen dritten Anruf. Da ruft sein Bankbeauftragter an und sagt: Hey, wir haben ein Riesenproblem. Deine Bank ist pleite, dort, wo wir das ganze Geld gebunkert haben. Und da kommt nichts mehr, okay? Da kommt nichts mehr raus. Das Geld ist weg. Und dann kommt schon der vierte Anruf. Und in dem vierten Anruf, da teilt man ihm mit, dass seine Kinder, die alle zusammen im Urlaub waren, auf dem Rückflug einen Unfall hatten und die Maschine abgestürzt ist und sie alle gestorben sind, alle tot sind. So, und Philipp bekommt plötzlich diese geballte Power an krassen, schlimmen Nachrichten und er bricht zusammen. Ja, er weint, er ist den ganzen Tag am Ende. Aber am Schluss sagt er innerlich Folgendes: Er sagt, okay, Gott hat mir alles gegeben und Gott kann mir theoretisch auch alles wieder nehmen. So unabhängig davon, wie das aussieht, ich will trotzdem weiterhin an ihm festhalten. Gott kann mir alles geben, Gott kann mir auch alles wieder nehmen, ich will trotzdem weiterhin an ihm festhalten. Okay, Gott trifft sich wieder mit seinen Engeln, der Satan ist auch dabei. Und sie kommen wieder auf Philipp zu sprechen. Und Gott sagt wieder: Hey, hast du Philipp gesehen? Ey, Philipp, der Typ ist krass oder so ein ehrlicher Typ, so gerecht ist, wie der ist, so gottesfürchtig. Obwohl du mich so herausgefordert hast, ihn echt zu drangsalieren, hält der Typ immer noch an mir fest, am Glauben fest. Und der Satan, der sagt: Naja, sagen wir mal so, solange es ihm gesundheitlich noch gut geht. Weißt du, bis jetzt waren das alles Dinge, die haben ihn ja nicht selber persönlich körperlich betroffen. Aber wenn du ihn jetzt da auch noch, wenn jetzt er da auch noch Mist erlebt, ja, dann kann ich dir sagen, wenn es ihm da auch körperlich richtig dreckig geht, dann wird er nichts mehr von dir wissen wollen. Das kann ich dir versichern. Der wird nichts mehr von dir wissen wollen. Gott sagt: Okay, Challenge accepted. Du darfst Philipp alles wegnehmen. Aber eins ist wichtig, er muss noch am Leben bleiben. Aber sonst darfst du ihm alles nehmen. Okay, der Satan, er zieht los und er sorgt dafür, dass Philipp richtig krank wird. Er wird richtig krank, er bekommt Ausschlag überall am Körper, er hat offene Wunden, er hat einen krassen Juckreiz den ganzen Tag. Die Ärzte haben auch keine Lösung, wissen auch nicht, was sie machen sollen und sein Leben ist eigentlich nur noch eine einzige Qual. Und seine Frau schaut sich Philipp an und sagt: Hey, ganz ehrlich, schau dich an. Du bist doch am Ende. Das Ding ist doch durch. Wie kannst du denn jetzt noch an Gott glauben? Hey, vergiss einfach Gott und stirb. Das wäre das Beste. So, Philipps Freunde hören von dem Ganzen und sie kommen, um ihn zu trösten. Sie kommen an, sie erkennen ihren Freund nicht wieder. Er ist total fertig, sieht schrecklich aus. Und sie fangen an zu weinen und weinen mit ihm tagelang. Philipp redet auch tagelang nichts. Tagelang schweigt er einfach. Kein Wort kommt über seine Lippen. So tief ist dieser Schmerz, so tief sitzt dieser Schmerz. Und irgendwann beginnt der erste von seinen Freunden, denkt: Jetzt muss ich mal reden, jetzt ergreife ich mal die Chance. Und er fängt an, ihm so sehr kluge Antworten zu geben, total viele Weisheiten mitzugeben, was jetzt das Richtige wäre, wie er jetzt richtig reagieren sollte. Und dieser Philipp ist einfach nur sauer. Philipp ist einfach nur aggro und denkt sich: Was will dieser Typ jetzt? Kommt der mir da um die Ecke mit seinen klugen Ratschlägen, labert mich hier voll. Und er sagt ihm: Hey, deinen Trost kann ich mir schenken. Das ist doch kein Trost. Du tröstest mich nicht, du machst mir auch noch Vorwürfe. Ja? Das, was ihr hier macht, ihr habt kein Mitgefühl. Ihr könnt euch doch überhaupt nicht in meine Lage versetzen. Ihr labert hier. Wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich auch so klug daherreden können. Ja? Aber ihr seid nicht an meiner Stelle. Also bitte seid einfach ruhig. Ja? Und er macht weiter und sagt, hey, warum wurde ich überhaupt geboren? Was war das für ein beschissener Tag, blöd gesagt, an dem ich geboren wurde? Was, ich verfluche diesen Tag. Das ist der schlimmste Tag überhaupt. Warum bin ich überhaupt auf diese Welt gekommen? Und er denkt weiter und redet weiter und sagt, hey, und Gott hat mich zerstört. Gott hat mir alles genommen. Gott hat mich zerbrochen, ja. Und du machst, da ist, er ist irgendwo aufgewühlt, auch innerlich richtig sauer auf Gott. Und der zweite Freund versucht ihn zu beruhigen, bringt seine klugen Ratschläge. Der dritte Freund versucht ihn zu beruhigen, bringt auch wieder seine klugen Ratschläge. Und so geht es tagelang. Und alle Antworten sind in den Ohren von Philipp wie Hohn. Wie Hohn. Der kann es gar nicht ernst nehmen, was die sagen. Und er redet immer wieder über seinen Schmerz, er redet darüber, wie sauer er ist. Er klagt Gott auch wirklich an. Er sagt, hey, mein Schicksal, das, wo du mich reingeführt hast, das ist wirklich ungerecht. Ja, wie kann das sein? Was habe ich getan? Ich kann dich nicht verstehen. Und er empfindet irgendwo, dass der allmächtige Gott ihn grundlos, ohne Grund eben, hier leiden lässt. Und dass er ohne Grund Leiden erleben muss. Also der, und er stellt sich so Fragen wie, hä, wie kann das sein, dass er den Ungerechten leben lässt, aber mich, der ich doch immer eigentlich nach seinen Normen gelebt habe, der ich immer versucht habe, ihm zu gefallen, mir geht's so schlecht und mich schlägt er trotz meiner Gerechtigkeit, ja. Das ist, was seine Freunde auch immer bemängeln, dass er festhält und sagt, hey, ich habe nichts falsch gemacht. Und sie sagen, ja, da muss doch was sein, ja. Und er sagt zu Gott, hey, lass uns doch mal diskutieren über diese Sache. Wenn du dich mal zeigen würdest, lass uns doch mal reden, wie es aussieht. Hey, ich kann dir doch Beweise vorlegen, dass ich dir treu war und so. Ja, also zeig dich doch mir mal und lass uns da wirklich drüber reden. Und immer wieder kommt er auf sein Unglück zu sprechen, auf seinen Schmerz kommt er zurück. Ist ja auch normal und klar, ja, das beschäftigt ihn. Irgendwo dreht sich dieses Gespräch immer wieder und beginnt immer wieder von vorne. Und man merkt, er sucht in dem Ganzen nach Antworten. Er sehnt sich nach Gottes Weisheit irgendwo, nach Perspektive. Aber was wirklich verrückt ist, ist, was er in diesem Ganzen trotzdem sagen kann. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben und nachdem meine Hülle zerbrochen ist, werde ich von meinem Körper los Gott schauen. Ja, ich werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. So in dem Ganzen, in diesem ganzen Struggle, in dem ganzen Unverstehen, irgendwo ist da trotzdem dieses, ich halte an diesem Gott fest, ja. Ich bin dran. Ich glaube, dass er mein Erlöser ist. Ich glaube, dass er treu ist. Ich glaube, dass er irgendwo da ist. Und Philipps Freunde, sie diskutieren weiter mit Philipp. Irgendwo wollen sie noch mal mehr graben und noch mal anderes reinbringen, andere Argumente. Sie werfen zum Beispiel ihm vor, nicht Buße getan zu haben. Da muss doch irgendwas in deinem Leben schiefgegangen sein. Oder vielleicht haben deine Kinder gesündigt. Deshalb ist es passiert. Hey, sei doch nicht so stolz. Komm doch mal runter von deinem hohen Ross und sei nicht so stolz. Und sie werfen ihm all das vor. Und irgendwann kommt ein mächtiges Gewitter und Gott redet aus dem Gewitter. Gott redet aus diesem Gewitter zu Hiob. Hiob, jetzt habe ich es verraten. Hiob heißt er, ja. Nein, also zu Philipp alias Hiob. Die meisten wussten eh, wovon ich rede, von daher ist es kein großes Geheimnis. Und er sagt ihm so sinngemäß, hey du kleiner Mensch, du willst die Taten des allmächtigen Gottes tatsächlich hinterfragen? Willst du das wirklich tun? Ich will dich mal fragen, wo warst du, als ich alles geschaffen habe und alles geordnet habe? Wo warst du, als ich die Welt geschaffen habe, als ich all die Tiere geschaffen habe, als ich Dinge begrenzt habe, Dinge irgendwo in ihre Ordnungen gesetzt habe? Wo warst du denn? Kannst du irgendwie in diese Welt eingreifen oder mache ich das? Ich, der allmächtige Gott. Hast du wirklich die Macht, in irgendwas wirklich einzugreifen? Wer kontrolliert das Wetter? Oder wer kontrolliert das Universum? So, Gott stellt ihm seine Größe, seine Allmacht, seine Omnipräsenz vor Augen und sagt ihm schlussendlich, hey, hast du kleiner Mensch wirklich das Zeug dazu? ein richtiges, objektives Urteil in dieser Sache zu treffen und mit mir, dem allmächtigen Gott, hier rum zu diskutieren. Willst du das wirklich tun? Bist du dir sicher, dass es klug wäre und dass es irgendeinen Sinn machen würde? So, und Philipp, er ist getroffen von den Worten Gottes. Und er gibt Gott in dem Ganzen, in diesem Prozess, zwei Antworten. Und diese zwei Antworten, finde ich, sind sehr wichtig auch für uns, für unser Leben. Und ich glaube, sie können uns helfen, einen neuen Blick auf unser Leben zu bekommen oder ja, unseren Blick neu zu schärfen. Das Erste, was er versteht, was er antwortet, ist, er sagt im Endeffekt, ey, ich bin nur dieser kleine Mensch. Was weiß ich schon? Ja, Gott, du hast recht, ich bin nur dieser kleine Mensch, was weiß ich schon? Ich kann dir nichts auf deine Argumente antworten. Ich habe da nichts, was ich sagen kann. Ich habe keinen Plan. Das stimmt, ja. Ich bin nur dieser kleine Mensch. So, wir schauen uns in unserer Zeit um, ja. Ich habe immer das Gefühl, solange alles gut läuft, ja, man hat das Gefühl, wir haben diese Welt irgendwo unter Kontrolle. Und jetzt plötzlich kommt so ein kleiner Erreger, ja, oder so ein kleiner Virus und legt irgendwo die ganze Welt lahm. Ja, wie verrückt. Und plötzlich checken wir, hey, wir wissen eigentlich gar nichts. Ich meine, das ist ein Virus von wie vielen? Und wie viele davon kennen wir überhaupt nicht? Ein kleiner Virus reicht und die ganze Welt ist am Durchdrehen. Oder du schaust dir die Mächtigen dieser Welt an, die Experten, die Weisen dieser Welt, die können vielleicht irgendwelche Szenarien berechnen, irgendwelche Voraussagen, mögliche Voraussagen treffen, ja, Szenarien eben entwickeln, aber das war's dann auch. Viel mehr können sie nicht tun. Wie entwickelt sich diese Krankheit? Wer kann schon sagen? Wann macht Sinn, die Wirtschaft wieder hochzufahren? Schwierig, das zu beantworten. Was ist jetzt richtig, was ist falsch in dem Ganzen? Ich möchte in dem Ganzen nicht ein Politiker sein. Das ist schwierig. Auf was für ein Urteil verlasse ich mich da? Ja, man merkt ja selbst in dem Ganzen, selbst die Virologen sind sich ja überhaupt nicht einig. So, wir wissen eigentlich gar nichts. Und es wird uns nur in dem Ganzen irgendwo neu klar. Und ich glaube, es ist so wichtig, die eigene Machtlosigkeit und auch Kurzsichtigkeit zu erkennen. Das ist wirklich wichtig für jeden einzelnen Menschen. Das hat was mit Demut zu tun, zu erkennen, wie klein bin ich eigentlich als Mensch, wie wenig habe ich doch selber in der Hand, ja. Meine Machtlosigkeit, meine Kurzsichtigkeit zu erkennen. Und dazu brauche ich übrigens nicht das Coronavirus. Ja, das Coronavirus, das tut uns das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher vor Augen führen. Aber um das zu erkennen, dürfen wir einfach unser Leben ehrlich bewerten, auch die Dinge, die wir geschafft haben oder die wir nicht geschafft haben. Dinge, die wir können oder Dinge, die wir auch nicht können. Sachen, die wir erleben, wie Krankheiten oder anderes. Entscheidungen, die wir getroffen haben, wo wir im Nachhinein merken, boah, heute würde ich die vielleicht ganz anders treffen. Wir müssen nur unser Leben anschauen, um zu merken, oh Mann, ich bin eigentlich da echt ein kleiner Mensch, der ganz oft überhaupt nicht weiß, wo geht's lang und was ist richtig und was ist falsch. Ich bin nur dieser kleine Mensch, was weiß ich schon, sagt dieser Philipp. So, das ist das erste große Ding, das, glaube ich, wichtig ist zu verstehen. Und die zweite Antwort, die er Gott gibt, ist, er sagt ihm, hey, du hast recht, was mir gefehlt hat, war die Erkenntnis der Größe Gottes. So, was mir irgendwo in meinem ganzen Diskutieren, in meinem ganzen, ja, in meiner ganzen Situation, in meinem ganzen Reden mit meinen Freunden, was mir gefehlt hat, war irgendwo die Erkenntnis der Größe Gottes. So nicht so sehr die Erkenntnis, warum jetzt alles wie genau passiert ist. Nicht die Erkenntnis, warum habe ich meinen Job verloren? Oder warum habe ich jetzt diesen Ausschlag? Nicht diese Erkenntnis, sondern die Erkenntnis der Größe Gottes, der Erhabenheit Gottes, der Allmacht Gottes. Ja, dieser Gott, er ist groß, er ist gewaltig, er hat alles in seiner Hand. Das ist, was er in dieser Situation irgendwo neu oder überhaupt erkennt, ja, und erkennen muss. Er merkt, hey, dieser Gott, er hält alles in seiner Hand. Er sieht das große Ganze, er sieht das ganze Bild. Ich sehe nur einen kleinen Ausschnitt. Er sieht das ganze große Bild irgendwo. Er bleibt gerecht, unabhängig davon, wie ich das jetzt gerade empfinde. Er bleibt gerecht, weil er ist viel weiter, sieht viel mehr, ist auf einer ganz anderen Ebene als ich, kleiner Mensch. Und Philipp sagt in dem Ganzen, hey, bis jetzt habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt. So während ich mit meinen Freunden diskutiert habe, da habe ich zurückgegriffen auf ein Hörensagen von Gott im Endeffekt. Ja, da konnte ich reden von etwas, was wie ein Hörensagen von Gott war. Aber jetzt, nachdem wir mal face to face geredet haben, jetzt kann ich sagen, ich habe ihn gesehen. Und das ist ein Riesenunterschied, ja. Also wenn ich mit meiner Tochter, weißt du, meine Tochter, die mag Benjamin Blümchen, okay? Und manchmal hören wir uns so Benjamin Blümchen an, der macht dann so sein Türö und so, ja. Und ich erzähle ihr von einem Elefanten oder wir, ja, keine Ahnung, wir machen so Elefanten danach, ja. Sie kann das bis jetzt nur so, sie checkt noch nicht, dass man so den Arm da durchstecken muss, ja. Aber es ist doch ein Riesenunterschied, ob ich ihr davon erzähle und sie irgendwo so ein Bild hat, so schon ein Bild hat natürlich, schon irgendwie gewisse Aspekte einordnen kann, oder ob ich mit ihr in den Zoo gehe und diese Elefanten live anschaue. Das ist ein Unterschied, ja. Und so sagt hier, ob sowas auch vorher, da habe ich, natürlich, ich kannte dich irgendwo schon, ich hatte schon eine Ahnung von dir, ich wusste vieles über dich, aber das war mehr wie von einem Hörensagen. Und jetzt ist es wie, wenn ich dich eben gesehen hätte. Und das ist auch so, glaube ich, so, wo Gott uns auf unserem Lebensweg mit ihm hinführen will. Von einem ihn grob erkennen, immer mehr hinein in ein wirklich sagen können, hey, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn geschaut, ich weiß wirklich, wer dieser Gott ist. Ja. Und das ist ja ein Lebensprozess, das ist eigentlich eine Beziehung, die irgendwo wächst, die vorangeht, die weitergeht, wo Erkenntnis wächst, wo Erkenntnis Gottes wächst und größer wird. Das ist wie von einem Gerücht zu einer persönlichen Begegnung und zu einem echten Erkennen. So Philipp oder Hiob eben muss sagen, hey, was mir gefehlt hat, war die Erkenntnis der Größe Gottes. Das ist irgendwo der Punkt. Ich hab dich nicht erkannt. Und weißt du, ich mag so, du kannst Theologie studiert haben, du kannst der klügste Mensch auf dieser Welt sein und trotzdem hast du so viele Antworten auch nicht, wenn Leute zu dir kommen. Ja, als Pastor kommen immer wieder Menschen zu mir, haben Fragen. Ich kann schon oft so grob äußerliche Sachen sagen, aber ganz oft müsste ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sagen, ich weiß es nicht, aber ich muss auch sagen, du weißt es auch nicht. Und gleichzeitig ist es auch oft gar nicht so wichtig zu wissen. Entscheidend ist, dass Gott es weiß. Und das ist der Punkt. Entscheidend ist, dass Gott die Dinge in unserem Leben weiß. Und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, auch in den manchmal menschlich gesehen absolut unverständlichen Wegen, in manche Dinge, die wir überhaupt nicht einordnen können, ihm zu vertrauen. So, ich will jetzt auch gerade sagen, in dieser ganzen Zeit, wo vielleicht manche Fragezeichen da sind, wo vielleicht manche Unsicherheiten in deinem Leben sind, heute ist der Tag, wo du sagen darfst, ich will anfangen, nicht so sehr zu fragen, warum und wie und wozu und so weiter, sondern zu sagen, hey, ich weiß es nicht, aber Gott weiß es und ich will mich auf ihn werfen. Ich will mein Leben auf ihn werfen und ihm alles hinlegen. Weißt du, was ich krass finde? So sehr Hiob viele Fragezeichen gehabt hatte, so sehr der oft am Boden war, sein Leben sogar verflucht hat im Endeffekt und Gott nicht verstanden hat, er hat trotzdem immer an diesem Gott festgehalten. Er hat trotzdem immer an Gott festgehalten, wie wir sehen. Und ich kann sagen, ja, der Teufel hat seine Wette verloren. Der Teufel hat seine Wette verloren. Gegen Gott. Und man merkt an Hiob, ist es nicht so schlimm für Gott, dass wir mal meckern, dass wir motzen, dass wir auch in Situationen, wo wir drin stecken, Fragezeichen haben und uns irgendwo schwer tun, das ist alles in Ordnung. Aber die Frage ist, ob wir in den Herausforderungen unseres Lebens an Gott trotzdem festhalten oder nicht. Entgegen unsere Gefühle, entgegen dem, wie vielleicht, was vielleicht, auch manchmal entgegen unsere Worte sogar, ja. Ob wir trotzdem an diesem Gott irgendwo fest, in ihm fest verwurzelt sind und eigentlich tief in uns trotzdem das, die Gewissheit haben, die Sicherheit haben, dass, ja, dass er treu ist. So, das sind zwei Punkte. Auf der einen Seite dürfen wir erkennen, wer wir sind. Und wie gesagt, das hat was mit Demut zu tun, zu erkennen, ich bin dieser kleine Mensch, der nicht viel in seiner Hand hält. Und auf der anderen Seite dürfen wir erkennen, wie groß dieser Gott ist. Und ich glaube, wenn wir diese zwei Aspekte verstehen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg und dann haben wir das Wichtigste für unser Leben verstanden. Ja, dass da auf der anderen Seite nämlich dieser große, gewaltige Gott ist, der diese Welt gemacht hat, der alles weiß, der alles kennt, für den nichts irgendwo überraschend kommt, sondern der alles in der Hand hält. Am Schluss der Geschichte, da heißt es dann folgendermaßen: Und Gott wendete Philipps oder Hiobs Geschick und er erstattete ihm alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Ein bisschen weiter heißt es, und er segnete sein späteres Leben mehr als sein früheres Leben. Er segnete sein späteres Leben mehr als sein früheres Leben. Also der Typ bekam einen neuen Job. Das hört sich jetzt makaber an, aber er hat neue Kinder bekommen. Ja, das kann das Alte vielleicht nicht ersetzen, aber doch irgendwo ihm neuen Lebensmut geben, neue Freude an dem Ganzen geben. Er hat ihm neuen Wohlstand gegeben. Er hat ihn neu beschenkt. Er hat am Schluss gesegnet, er hat am Schluss gegeben, er hat durch dieses Tal hindurch neue Freude und neue Türen geöffnet, neue Freude geschenkt. Und am Ende heißt es, er starb alt und lebenssatt. Lebenssatt, das ist, finde ich, so ein krasses Wort irgendwo. Lebenssatt bedeutet, er kann zurückschauen auf ein Leben, das voll war an Erfahrungen, an starken Erlebnissen, an Fülle, ja, der hat das absolut ausgekostet, dieses Leben. Mit allen Höhen und Tiefen, der kann zurückschauen auf ein erfülltes Leben. Und das ist, was wir uns im Endeffekt alle wünschen. Und auch das ist etwas, was Gott ist, jemand, der uns segnet, wenn wir an ihm festhalten. Wenn wir trotzdem auch durch die Sachen durchgehen, da will er uns immer wieder Neues schenken. Und am Schluss glaube ich, auch in schwierigen Zeiten, wenn wir an diesem Gott festhalten, da gilt immer, das spätere Leben hat er mehr gesegnet als das frühere. So, Gott geht mit uns weiter. Und weißt du, er starb alt und lebenssatt. Ich finde, da steckt noch was anderes drin. Da steckt drin, dass wir einfach wissen dürfen, Gott ist am Schluss treu. Ja, Gott bleibt ein Belohner. Gott bleibt ein Belohner. Gott bleibt jemand, der für uns ist und der gut ist und der treu ist. So, wir dürfen von Hiob lernen, dass Gott gut ist, dass Gott treu ist. Und dass es Sinn macht, auch durch schwierige Phasen in unserem Leben dran zu bleiben und am Schluss sagen zu können, ich kenne ihn nicht mehr nur vom Hörensagen, sondern ich habe ihn wirklich gesehen. Und das ist was Geniales. Ich will noch beten für uns und dann starten wir gleich in unsere Prayer and Praise Session. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du immer noch allmächtig bist. Auch wenn wir dich nicht immer verstehen, auch wenn wir nicht alles einordnen können, Herr, wir wollen verwurzelt bleiben in dir, dem lebendigen Gott. Danke, dass du alles in deiner Hand hältst. Auch alle Sorgen, die vor uns liegen könnten. Alle Dinge, die wir so um uns herum sehen, Herr. Du bist treu. Wir danken dir dafür. Du bist gut zu uns. Danke, dass wir uns in dir zurücklehnen dürfen. Wir preisen dich. Amen.